Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Folge Nummer 10 des Podcasts Ulysses Lesen. Es geht ja in diesem Podcast darum, den Audioguide zum Roman Ulysses ein bisschen zu begleiten. Und diesmal habe ich auch noch eine Neuigkeit. Wir sind nämlich mit dem Audioguide auf ein anderes Website-System umgezogen. Es gibt einige Neuerungen, die gut sind für die Leute, die das hören möchten. Jetzt muss man die einzelnen Folgen nicht mehr alle online streamen, sondern man kann sie sich herunterladen. Und damit hat man sie immer bei sich und kann das einfach ein bisschen freier gestalten, wie man die hört. Außerdem haben wir die Pakete ein bisschen anders aufgeteilt. Es gibt jetzt mehr Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel auch einzelne Folgen kaufen. Man kann Ulysses Lesen zu Weihnachten verschenken mit dem Buch und einem eigens gestalteten Lesezeichen. Und noch einiges andere. Mehr dazu erfahrt ihr unter ulysses-lesen.de. Und damit komme ich zu meinem Gast, Patrick Granger. Ich habe mich ja schon in der letzten Folge mit ihm unterhalten. Da ging es um Joyce, Ulysses und die Zürcher Stiftung, die legendären Treffen dort. Ich fand aber noch etwas anderes interessant in den Gesprächen mit ihm, und das ist die Frage, wie er liest, welche Rolle das Lesen in seinem Alltag spielt und wie er überhaupt zum Lesen gekommen ist. Das ist nämlich wirklich ungewöhnlich, das habe ich so noch selten gehört. Die Leseleidenschaft ist über Patrick Granger vor etwas mehr als 2 Jahren regelrecht hereingebrochen. Ich wollte darüber mehr erfahren, denn sich mit Joyce zu beschäftigen, heißt ja auch immer, sich damit zu beschäftigen, was Lesen überhaupt ist. Und so habe ich noch eine zweite Folge zusammen mit Patrick Granger aufgenommen. Wir haben uns noch einmal online getroffen und sind tiefer eingetaucht in diese frische Literaturleidenschaft. Herr Granger, ich bin ja auf Sie aufmerksam geworden über Ihren Instagram-Account Spaß mit Büchern. Sie haben mir dann aber erzählt, dass Sie noch gar nicht so lange ein bibliophiler Vielleser sind. Wie war denn früher Ihr Verhältnis zum Lesen vor dieser Phase?
Vor dieser Phase habe ich eigentlich, also ich habe schon immer Bücher gemocht, aber es war nicht so, dass ich jetzt die Massen gelesen habe. Also ich habe früher sehr gerne und viel auch von Frank Schätzing gelesen. Ein Buch, was so, ich glaube, das war 2004, 2005 damals, was mich auch sehr begeistert hatte, war von Carlos Maria Dominguez, Das Papierhaus. Und es waren aber eher so vereinzelte Sachen, wo ich eben ja mehr im Urlaub oder mal am Wochenende was gelesen hatte und da eigentlich noch gar nicht so forciert. Also eben, ich sag mal so grob, was die Spiegel-Bestsellerliste hergibt, und dann war es das damals auch.
Was haben Sie denn sonst? Haben Sie sich mit Film oder mit Theater oder sonst irgendwas beschäftigt früher, vor der Lesephase?
Also ja, Filme mag ich schon sehr. Also jetzt speziell sowas, weiß ich, so Tarantino und Arthouse-Kino, sowas schon auch. Und bei mir ist es halt sehr viel Musik, mit der ich mich neben dem Lesen noch beschäftige.
Sie haben mir ja erzählt, Sie arbeiten in Zürich im französischen Konsulat und sind dort für die Sicherheit zuständig. Und können Sie nochmal rekapitulieren, wann und wie genau das mit diesem ungeheuren Lesehobby angefangen hat?
Das hat angefangen im Mai 21, sind jetzt 2,5 Jahre. Ich bin vorher durch die Filme auf die Liste von dem Buchclub, von dem norwegischen Buchclub halt aufmerksam geworden und habe gedacht, ja, also interessieren würde dich das schon, wie das ist, die Bücher, die auf der Liste stehen, mal zu lesen. Und dann habe ich halt angefangen, mir die Bücher zu kaufen und habe quasi die Liste fleißig runtergelesen. Eben das erste Buch war der Don Quixote von Cervantes halt.
Was an Don Quixote war dann eigentlich so der Auslöser, zu sagen, ich mache da jetzt weiter mit dieser Liste? Weil ich meine, dieser Kanon der Weltliteratur, den kann man ja zur Kenntnis nehmen, aber den wirklich zu lesen und sich da wirklich reinzubegeben, da gehört ja schon ein bisschen mehr dazu. Haben Sie eine Ahnung, warum das auf einmal für Sie so interessant wurde?
Wenn man sich das Cover anguckt, steht hinten drauf, okay, Klappentext, Don Quixote, quasi das wichtigste Werk der Weltliteratur überhaupt, auch das meistgelesene tatsächlich. Und dann habe ich mit dem Don Quixote angefangen und fand den wirklich saulustig. Erstmal ist er gut geschrieben, und es gibt ihn ja auch im, das Taschenbuch ist im DTV, und ich glaube, die Hardcover-Ausgabe ist bei Hansa Classic erschienen. Und wenn ich mich nicht irre, ist die Übersetzung von der Susanne Lang, und die ist einfach saugut. Also das macht Spaß und er ist ja dann auch in zwei große Teile gegliedert, Don Quixote 1 und Don Quixote 2. In der Mitte ist halt noch diese Riesennovelle eingebaut. Und aber das Buch hat mich komplett begeistert, weil das halt wirklich in diese Welt um Don Quixote entführt und er quasi ja die ganze Zeit eben dem Sancho Panza da die Stelle als Gubernator verspricht, weil sie wollen ja da eben zusammen das Land beherrschen und regieren und so. Und das ist einfach, wie sich der Don Quixote anstellt, ja, sau komisch. Und dann habe ich gedacht, gut. Und habe dann nach Don Quixote eigentlich direkt dann mit dem Nummer 2 auf der Liste, das war eben Chinua Achebe, gleich weitergemacht. Und dann ja, war ich drin in der Liste und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört zu lesen.
Und haben Sie das dann, wie haben Sie weiter, also Sie haben den Achebe gelesen, oder Things Fall Apart, nehme ich mal an, ne?
Genau,
Den,
genau.
den, auch ein tolles Buch. Und wie sind Sie dann weiter? Also haben Sie die Liste eigentlich dann sich so systematisch, also einfach irgendwo angefangen, oder haben Sie überlegt, worauf Sie Lust haben als nächstes?
Nee, ich habe tatsächlich die ersten paar Bücher nach der Reihenfolge gelesen. Und dann bin ich aber durch Instagram schon ziemlich schnell auch auf die Buchbubble gekommen. Ne, weil eben Bookstagram ist ja ganz viel da. Und dann eben habe ich ziemlich schnell angefangen, Sachen von der Büchergilde nebenbei zu lesen und habe dann auch in einem Projekt, was eine Wienerin auf Instagram angefangen hatte, letztes Jahr im Januar angefangen, zum Beispiel Krieg und Frieden in der Lesegruppe zu lesen, über ein halbes Jahr. Und dann habe ich dienstags und mittwochs quasi nur Tolstoi gelesen und eben habe dann immer so, ja, nebenbei die Liste runtergearbeitet, weil ich mir gedacht habe, okay, sich so explizit mit einer Literaturliste zu befassen, soll ja keine Strafarbeit werden, sondern es soll ja nach wie vor Spaß machen. Was zum Beispiel Joyce anbelangt, der ja irgendwann auf der Liste stand, habe ich gedacht, okay, du kannst mit Joyce anfangen, aber es bietet sich vielleicht, bevor du den Ulysses liest, an, noch ein, zwei andere Bücher zu lesen, wie zum Beispiel eben Homer, dass man die Odyssee mal gelesen hat und so liest man dann auch die Liste ein bisschen quer.
Ich möchte jetzt gerne mal so in Ihren Tagesablauf reingucken und schauen, wo da eigentlich Zeit zum Lesen ist. Also ich nehme mal an, in der Bahn ist Zeit zum Lesen, oder?
Ich lebe quasi 30 Kilometer vor Zürich in einem kleinen Dorf und fahre dann da jeden Morgen mit dem Zug nach Zürich rein. Also ich steige eben um kurz nach 7 steige ich in den Zug und das ist auch eine Direktverbindung bis Zürich. Das heißt, ich habe da schon mal 35 Minuten Zeit zu lesen. Genau.
Wie
So.
viel schaffen Sie da in den 35 Minuten?
10 bis 15 Seiten. So ungefähr, gut. Und dann steige ich in Zürich in der Bahnhofstraße in die Tram. Das sind dann nochmal 5 bis 7 Seiten. Das sind dann nur, ja, in der Tram, das sind so 12, 13 Minuten. Und dann bin ich auf der Arbeit. Und dann ist es so, dass wir um 12 Uhr eigentlich mit den Kundentermin durch sind. Und dann gehe ich in mein Büro und lese bis 13 Uhr. Und dann mache ich kurz Mittag, esse was. Und dann so ab Viertel nach 1 bis 5 vor 2 lese ich eigentlich wieder. So, und dann, ja, sind wir schon mal bei 2,5 Stunden.
Und wenn ich das jetzt mal überschlage, dann müssten das so um die 50 Seiten sein, oder? Dann ungefähr, ja.
Je nachdem, also zum Beispiel heute habe ich, die letzten 2 Wochen habe ich quasi pro Woche habe ich immer einen Shakespeare gelesen. Den King Lear, den habe ich am Freitag angefangen und da lese ich jetzt zum Beispiel immer einen Akt pro Tag. Und jetzt habe ich heute den zweiten Akt abgeschlossen. Das heißt, Donnerstag ist das Buch wieder fertig.
Also ich kenne mein Leseverhalten so, es gibt Tage, da lese ich ganz wach und ganz viel und kann unheimlich viel aufnehmen. Und es gibt Tage, wo ich nicht so viel in mein Gehirn reinkriege und Probleme habe. Kennen Sie solche Schwankungen auch?
Ja, nee. Also wenn ich müde bin, muss ich mich schon konzentrieren. Aber eigentlich, wenn ich richtig in der Thematik drin bin, macht mich das Lesen eigentlich noch wacher. Also das ist dann, wenn mich ein Buch begeistert, also eben wenn es jetzt nicht, ich sag mal, die schwere Kost überhaupt ist und ein Buch sich ganz gut lesen lässt, dann ja, also ich habe auch schon Zeiten gehabt, wo ich 100, 120 Seiten am Tag gelesen habe, was bei manchen Büchern einfach nicht geht, weil man da nach 40, 50 Seiten einfach so viel Infos für den Tag hatte, dass man das erstmal verarbeiten muss und dann muss ich das auch setzen, weil wenn man dann, glaube ich, weiterlesen würde, würde der Genuss auch drunter leiden.
Das heißt, Sie haben eigentlich ein ziemlich gleichmäßiges Lesetempo vorausgesetzt, dass Sie sich für das Buch interessieren, dass das Buch Sie irgendwie wirklich gepackt hat, oder? Mein Erleben ist, es gibt Bücher, die mich nicht richtig packen und dann wird es mühsam. Und wenn ich aber den Zugang gefunden habe, dann zieht es mich eigentlich immer ganz gut durch das Buch durch. Wie ist das bei Ihnen?
Das Lustige ist, dass ich in der ganzen Zeit eigentlich kaum ein Buch hatte, wo ich hätte sagen sollen, das ist jetzt aber heftig. Also was ein bisschen an der Grenze war, der dritte Teil von der göttlichen Komödie, das Paradiso. Das ist halt pure Theologie. Das war jetzt, wenn man das mit dem Inferno vergleicht, war das wirklich, das war so trocken. Also das war ein bisschen mühsam und was jetzt auch nicht so spannend war, jetzt zum Beispiel der letzte Teil von den Canterbury Tales. Das ist halt pure Theologie und das hat ja noch nicht mal was mit mögen zu tun, sondern da muss man sich dann wirklich einfach durchbeißen und ist dann auch froh, wenn es vorbei ist. Ich denke, vieles ist bei den Büchern einfach die Tatsache, dass ich die Bücher ja nicht lesen muss. Ich muss die für niemanden lesen, für kein Studium, für keine dritten Personen, die lese ich nur für mich. Das heißt, es steht ja bei jedem Buch, das ich aufschlage, ist ja kein Zwang dahinter. Und das ist ja eine freie Entscheidung, dass ich jetzt zu dem Buch greife und deswegen komme ich da eigentlich auch ganz gut durch. Ne, wenn manche sagen jetzt so Joseph Conrad, Herz der Finsternis, das ist so schrecklich und ich habe gedacht, gut, eben was Kleines für zwischendurch, weil das sind 150 Seiten, die sind schnell gelesen. Und dann hat man den in 2 Tagen durch und es gibt Leute halt, die quälen sich selbst durch das Buch durch.
In den 2,5 Jahren haben Sie ja eine Menge Sachen kennengelernt, also auch wirklich so die großen Autorinnen und Autoren, große Namen. Haben Sie schon Lieblinge darunter, wo Sie sagen, das hat mir am besten gefallen?
Mit am besten gefallen haben mir Faulkner, weil das war eine komplette Welt, eine eigenständige Welt, wo man eintaucht, wo man in die Charaktere sich hineinversetzt. Dieser geistige Zerfall, der bei Faulkner da stattfindet, das finde ich absolut spannend. Samuel Beckett finde ich großartig, gerade wenn ich so Theaterstücke habe, wie eben Krebs Last Tape, das ist so präsent, das ist so auf den Punkt, er ist da ja quasi, ja eben, er ist ja Minimalist, er ist ja eigentlich das Gegenteil von Joyce. Und, das ist auch so eine Welt, weil Beckett schreibt so, dass man sofort in dem Theaterstück drin ist, dass man die Bilder vor Augen hat, diese eben zum Beispiel, wie er dann auch die ganzen Tonbänder zurückspult und sich dann quasi in diesen drei Zeitschleifen selber hört und das ist absolut, absolut eindrücklich. Und das ist auch so bei Beckets Prosa dann. Ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Molloy habe oder eben der Namenlose, das sind halt so Bücher, die ja so tief beeindruckend sind, weil halt völlig irrational. Ne, da werden Situationen beschrieben, die ja so im normalen Leben gar nicht stattfinden, sondern die einfach ab Absurdum getrieben werden, bis zum Verlust der Möglichkeit, sich vorzubewegen, dass dann quasi der Protagonist einfach nur noch auf dem Feld gefangen ist und gar nichts mehr tut. Und das sind halt einfach ihre Sachen. Und das sind Bilder, die bleiben. Und dann war auch Dostojewski bei mir ein ganz großes Thema, weil das sind auch, ja, das ist ein Erlebnis.
Jetzt wird ja dem Kanon der Weltliteratur auch immer vorgeworfen, und ich glaube auch zu Recht, dass es zu viele Männer und zu wenig Frauen darin vertreten sind. Also dass vielleicht Bücher von Frauen mehr Beachtung finden könnten. Es gibt ja auch Autorinnen, die da durchaus auch vorkommen könnten und kommen aber nicht vor. Wie haben Sie, beschäftigen Sie sich damit? Ist das ein Thema für Sie?
Ja, das ist ein Thema für mich. Und da hat ja jetzt quasi die Zeit am Wochenende gegengearbeitet. Es ist ja am Samstag eine Sonderausgabe von der Zeit rausgekommen mit eben den 900 besten Büchern der Weltliteratur. Und die haben ja genau das gemacht. Also die erste Literaturliste von der Zeit ist ja damals Ende der 70er von dem Radatz rausgekommen. So. Und man hat auch damals, wenn man sich die Literaturliste durchliest, dann merkt man, okay, die ist sehr, sehr germanistisch angehaucht. Ne? Da steht als Nummer eins mal die Bibel und dann kommt Tacitus und Germania und die ganzen alten Schinken erst. Und eben jetzt am Wochenende hat die Zeit die neue Bücherliste rausgebracht. Und da sind dann, und das ist auch gut so, plötzlich mal viele Frauen dabei. Also sehr viele Frauen. Und das fand ich toll. Also das ist eine Liste, die wirklich zeitgemäß ist.
Herr Ranger, was planen Sie denn für das Jahr 2024? Planen Sie so weit vor oder also wissen Sie schon, was Sie so als nächstes lesen werden?
Also das Jahr, ich werde jetzt das Jahr ausklingen lassen mit Shakespeare, fertig lesen und dann noch ein.
Was heißt fertig? Alle Stücke oder
Nein,
alle,
nein,
die er
nein, nein,
geschrieben
nein.
hat?
Also jetzt im Moment eben den King Lear. Dann werde ich noch einen Titel von Kafka lesen. Und dann werde ich, glaube ich, die Weihnachtszeit nutzen, ein bisschen bei den Essays von Montaigne weiterzulesen. Und dann werde ich eigentlich 2024 so beginnen, wie ich auch 2023 begonnen habe, mit Ulysses, aber eben der revidierten Ausgabe.
Da muss ich kurz eine Erläuterung einfügen. Die revidierte Ausgabe ist ja nicht auf dem Markt erhältlich. Die ist ja nicht, durfte ja nicht
Richtig.
erscheinen. Nur für
Richtig.
Forschungszwecke wurden ein paar hundert Exemplare gedruckt. Sie haben Zugang zu einem, haben Sie mir berichtet. Und ja, da beneiden Sie sicher viele unserer Hörerinnen und Hörer, dass Sie einfach mal so sagen können, ich fange das Jahr mit der revidierten Ausgabe von Ulysses an. Das ist
Genau.
was Schönes, ja.
Genau. Nee, also wie gesagt, die kriege ich zum Lesen als Leihgabe von der Stiftung. Und dann wird eigentlich nächstes Jahr, wird eben 2024 ja das große Kafka ist, werde ich auch nächstes Jahr halt weiter mit Kafka arbeiten, werde dann auch die Briefe und die große Biografie von Kafka lesen und
Von Rainer Stock
ja,
wahrscheinlich die, ne? Die von Rainer Stock.
genau, die drei Bände. Und dann erscheint ja auch im November nächsten Jahres erscheint von der kritischen Ausgabe zum Beispiel der fünfte Briefband. Der ist ja noch gar nicht draußen. Ne? Das ist jetzt, da arbeitet Fischer jetzt quasi ja, über 30 Jahre an der Ausgabe. Ne? Ja. Und das wird so 2024 eigentlich mich am meisten begleiten, Kafka.
Patrick Granger, ja, wir freuen uns auf das Kafka-Jahr 2024. Ich empfehle euch nochmal seinen Instagram-Account Spaß mit Büchern und ich empfehle natürlich einen Besuch in der Joyce-Stiftung, wenn ihr mal in Zürich sein solltet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Patrick Granger. Bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Schlüter. Tschüss.